Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. 4 Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
Ich schrieb der Ausländerbehörde. Ich bin Jugo und habe in Deutschland trotzdem nie was geklaut, außer ein paar Bücher auf der Frankfurter Buchmesse. Und in Heidelberg bin ich mal mit einem Kanu in einem Freibad gefahren. Radierte beides aus, weil vielleicht Straftaten und nicht verjährt.
Wie jetzt, Carla? Du bist Jugo und du klaust Bücher auf der Buchmesse?
Eines davon könnte stimmen, aber in diesem Fall handelt es sich um ein Zitat von einem der beiden mitgebrachten Bücher für diese neue Folge. Und zwar Sascha Stanišić mit Herkunft.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Habe ich gelesen und wir werden drüber sprechen. Ich habe jetzt für dich auch noch ein Zitat. Bist du bereit?
Let's get the party started.
Er war 8 Monate weg gewesen. Er fragte sich, ob irgendjemand verstand, was es hieß, gemeinsam mit seiner Frau zu einer Reise aufzubrechen und alleine zurück nach Hause zu kommen. Er war wütend, weil es ihm schlecht ging und einsam, weil niemand ihn verstand.
Oh.
Ja, man muss fast weinen. Das ist ein Ausschnitt aus Der Riss, einem neuen Roman von Hye Jung Pyeon aus Korea. Und nicht nur den habe ich für dich mitgebracht, Carla, sondern später auch noch ein Interview mit dem Soziologen Jean Ziegler.
Und natürlich jeweils beide nochmal Titel, die schon ein bisschen älter, aber immer noch im Herzen geblieben sind. Dazu später mehr, jetzt erstmal zurück zu Sascha. Long story short, Sascha Stanišić mit Herkunft, 360 Seiten, gerade erschienen bei Luchterhand im Hardcover. Wo kommst du eigentlich her? Von der Antwort auf diese Frage meinen wir, auf den Menschen dahinter schließen zu können. Was wir aber eigentlich meinen, zu welchen meiner Vorurteile passt du? Dass die Sache mit der Heimat und der Herkunft so einfach nicht ist, beweist auch Sascha Stanišić in seinem neuen Erzählband. Er erzählt von seiner Kindheit in Jugoslawien, von der Flucht, vom Aufwachsen in Deutschland, von einer versprengten Familie und von zerrissenen Herzen. Immer wieder wechselt er hier in der Zeit, im Ort und in den Gedanken. Er schreibt, wie man guten Freunden bei einem Glas Wein erzählen würde. Er kommt uns nahe. Er hat aus seiner Autobiografie eine Abenteuergeschichte gemacht, bei dem die Leserin selbst das Ende wählen kann. Spannend schreibt er, ohne eigentlich sogar berechtigte Vorwürfe, mit viel schwarzem Humor und ebenso schonungslos wie sensibel. Mit 14 flieht er mit den Eltern nach Deutschland. Wenige Jahre später, 1998, werden diese abgeschoben. Er nicht. Er hat Glück. Er trifft in Heidelberg auf einen Sachbearbeiter, der ihm zuhört und der etwas in ihm sieht. Und das, obwohl dieser junge, naive Geflüchtete doch wahrscheinlich wenig Sinnvolles in diesem Land beizutragen hat, denn er will Schriftsteller werden.
Und das Wunderbare ist, er ist es ja dann auch wirklich geworden.
Genau. Er ist Schriftsteller geworden und ein sehr guter, ein preisgekrönter, ein Bestseller-Autor noch dazu. Seine Romane sind sehr, sehr gut, auch seine Reden. Und es ist auch immer tatsächlich eine große Freude, ihn zu lesen und ihm live dabei zuzuhören. Ich habe ihn schon moderieren dürfen, darf das auch wieder in Hamburg bei der Langen Nacht der Literatur. Und das ist so einer von den Jobs, die ich nur deswegen annehme, damit ich ihn live erleben darf. Habe als Moderatorin aber eigentlich überhaupt nichts Sinnvolles zu tun.
Wie jetzt?
Neben ihm, er ist tatsächlich so ein Erzähler alter Schule. Das merkt man auch gerade in diesem Buch, wenn er einmal anfängt, möchte man Stunden neben ihm sitzen, so richtig wie so am Lagerfeuer mit Wein und Käse und lässt sich von ihm eben in die Welt entführen, die er gerade beschreibt. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er das mit viel Humor, aber eben auch mit viel Intelligenz macht, das lernt man einfach auch an keiner Schreibschule.
Das hat mir auch sehr gut gefallen an Herkunft. Wie ging dir das eigentlich? Ich hatte so eine Assoziation und da ist er anders. Wladimir Kaminer zum Beispiel, den mag ich auch sehr gerne. Das ist ja auch so einer, der aus seiner Vergangenheit, aus seinem Kulturenwechsel eine Karriere gemacht hat. Aber bei Sascha fand ich, ist es faszinierend, er muss nicht immer eine Pointe bringen bei seinen Geschichten. Kaminer macht das ja, ich mag das auch. Aber bei Sascha ist es so, ich habe den Eindruck, der ist total selbstbewusst, der kann auch was erzählen, ohne dass hinten noch so ein Lacher kommen muss.
Ja. Es ist ja auch, der Text ist eigentlich, dieses Buch ist gar keinem richtigen Genre zuzuordnen, finde ich. Also man weiß ja teilweise gar nicht, okay, in welcher Zeit sind wir jetzt, dann sind es mal nur Nachrichten, dann ist es eine sinnvolle Geschichte, die erzählt wird. Dann springt man natürlich am Ende zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Und am Ende des Romans weiß man nie, was hat er erdichtet und was ist tatsächlich die Wahrheit.
Ich mochte auch, dass er nicht so eine Art Abrechnung schreibt, als der schlecht behandelt wurde.
Ja, genau, ohne Vorwürfe. Und wie gesagt, die wären ja berechtigt gewesen. Also man muss ja sagen, ganz vieles könnte man auch den Menschen, die an den Umständen beteiligt sind, nachtragen. Aber das macht er nicht. Und gleichzeitig finde ich es aber dadurch, dass er so viel diesen schwarzen, spitzen Humor verwendet, trifft es einen dann doch wieder sehr.
Teilweise sind ja sogar richtig Dokumente einfach nur im Wortlaut wiedergegeben, ja?
Genau. Also, aber das macht es natürlich auch so besonders und so originell.
Er hat ja eine bosnische Herkunft und wenn es für dich okay ist, springen wir jetzt noch viel, viel weiter weg nach Korea. Und zwar habe ich jetzt Long Story Short, die 60 Sekunden für Hyo Jung Pyun, der Riss, erschienen bei BTB, übersetzt von Ki Hyang Lee. Das ist wie ein Kammerspiel aufgebaut. Die Handlung dreht sich meist nur um zwei Personen in einem Raum. Um einen Mann, der nach einem Unfall gelähmt ans Bett gefesselt ist, und seine Schwiegermutter, die ihn pflegt. Die beiden sind total verbittert und können sich nicht ausstehen. Ogi, so heißt der Mann, hat bei einem Autounfall seine Frau verloren. So wie der Wagen in einen Abgrund stürzte, stürzt nun auch Ogi in die Tiefe. Erst ins Koma, dann ins Dunkel von Ohnmacht und Depression. Sein Leben hat, wie der Titel sagt, einen Riss bekommen und nichts ist mehr wie zuvor. Nüchtern und klar schildert Hyo Jung Pyun das Leiden des Mannes. Sie weidet sich nicht in seinem Schmerz, sondern erzählt geradezu dokumentarisch von seinem furchtbaren Schicksal und der Auseinandersetzung mit seiner Schwiegermutter. Für Ogi ist es zu spät, um sein Leben anders zu gestalten. Für uns als Leserinnen und Leser zum Glück nicht. Ich habe dieses schmale Buch als eine Art Mahnung gelesen, das Leben zu genießen, zu achten und nichts für selbstverständlich zu halten.
Wir haben uns schon mal in der letzten Folge darüber unterhalten, dass wir manchmal vielleicht zu oft Bücher über die Schattenseiten des Lebens lesen. Ist das auch wieder so ein Roman?
Absolut, ja. Und ich habe selber mich zwischendurch gefragt, sag mal Günther, warum liest du das eigentlich gerne? Weil es ist schon sehr, sehr düster. Aber das Besondere daran ist, es erreicht genau das Gegenteil, nämlich dass ich das Leben schätzen lerne, dass ich lachen kann, dass ich genießen kann, weil ich sehe, so könnte es kommen, so kann es jedem von uns passieren. Und deswegen klappt es trotzdem.
Wie würde die ideale Lesesituation für dieses Buch aussehen?
Da kann man sich jetzt schlecht irgendwie so eine Urlaubssituation vorstellen. Ich würde sagen, ein Zimmer, in dem man sich gut zurückziehen kann. Bei mir ist das mein Arbeitszimmer, also mit vielen Büchern und einem Sofa. Ruhe finden, sich wirklich drauf einlassen können, damit allein sein erstmal und sich anschließend eben Gedanken machen, die sich automatisch und Gefühle kommen natürlich hoch, ja, wenn man das liest. Ja, also eher was Ruhiges, Stilles, und so sollte dann die Lesesituation auch aussehen.
Ja, wir wollen ja viel lesen und manchmal, ich habe so an guten Wochenenden oder an guten Tagen, tatsächlich kann ich pro Tag bis zu 3 Bücher lesen. Mhm. So. Ist natürlich auch immer unterschiedlich, es ist ein Sachbuch und so weiter und so fort. Bei solchen Büchern, mit den Themen, wenn die so emotional aufbereitet sind, merke ich immer, da brauche ich fast immer noch 2-3 Tage Pause danach, weil die so lange im Körper richtig nachwirken.
Geht mir auch so, absolut. Also ich bin ja auch so ein Wahnsinns-Schnellleser. Das sollte man mit dem Buch nicht machen. Nee, also dem muss man wirklich den Raum geben und es ist sehr klar und reduziert beschrieben und von daher kann man das auch, weil es sind nicht 500 oder 600 Seiten.
Wir wechseln von Korea nach Hiroshima in Japan. Da ist Kanei Minato geboren, die Geständnisse geschrieben hat. Ursprünglich eigentlich eine Lehrerin, was später für die Handlung noch wichtig sein wird. Und hier relativ unbekannt. Vielleicht kennt man so ein bisschen das Cover, weißes, blankes Cover mit einem blutenden Apfel drauf.
Sieht super aus, ja.
Das fand ich damals sehr eindrücklich, weil es durchaus eben bei den Krimis und Thrillern ein bisschen hervorsticht und nicht das normale deutsche Design hat. Sie gilt als die japanische Version von sozusagen der Gone Girl-Autorin. Und das sind ja schon hohe Lorbeeren. Und da war ich natürlich sehr gespannt, kann sie das denn auch tatsächlich leisten. Long story short, Kanei Minato mit Geständnisse. Übersetzung Sabine Lohmann, 270 Seiten, als Taschenbuch erschienen. Eine junge Lehrerin verliert bei einem tragischen Unfall auf dem Schulgelände ihre kleine Tochter. Sie kündigt daraufhin, sie kann und will sich nicht täglich mit der Erinnerung konfrontieren. Bevor sie geht, hält sie ihren Schülerinnen noch eine Abschiedsrede. Sie wüsste, dass 2 unter ihnen die Schuld am Tod der Tochter tragen und verspricht Rache. Gleich am Anfang werden wir also mit Opfer und mit Täter konfrontiert und trotzdem wird es genau jetzt erst richtig spannend. Von Kapitel zu Kapitel ändert Autorin Minato die Perspektive und wechselt von der Lehrerin zu den Schülern, den Eltern und weiteren Beteiligten. Und so erfahren wir von Seite zu Seite immer mehr von den angeblich und den wahren Hintergründen und wie sich Eiseskälte der ursprünglichen Tat immer weiter fortsetzt. ein großartiges Verwirrspiel von Schuld und Sühne, fernab klassischer Kriminalromane, in der die Autorin auch aktuelle japanische Gesellschaftsthemen wie Mobbing und den hohen Leistungsdruck thematisiert.
Okay, das klingt wirklich nach Abwechslung. Wir sind ja heute sehr asiatisch. Das heißt also, würdest du sagen, das ist die perfekte Abwechslung zu den, keine Ahnung, Bretagne-Romanen oder Schweden-Krimis?
Ja, also total. Es gibt natürlich immer, man stellt sich vor, man geht so in eine Buchhandlung und dann ist immer die Frage, okay, möchte man das, was man immer liest, was ja manchmal, also man ist ja, möchte ja manchmal eine bestimmte Emotion, ein bestimmtes Leseerlebnis haben und da gibt es natürlich eine Menge sogenannte MeToo-Bücher, wie du schon gesagt hast, irgendwie natürlich die ganzen nordischen Spannungsbücher oder Bretagne, Spanien, Krimi ist ja auch so ein großer Trend für die Urlaubsbücher. Und da ist aber also, wer da mal was Neues möchte, der hat in Kanae Minato tatsächlich, würde ich sagen, eine Meisterin gefunden und jetzt erscheint auch bald ihr neues Werk.
Dann verlassen wir mal den asiatischen Raum und gehen nach Amerika.
Ich bin sehr gespannt auf dein älteres Lieblingsbuch.
Das ist Gabrielle Tallent, Mein Ein und Alles, erschienen bei Penguin im vergangenen Jahr und übersetzt von Stefan Kleiner. Ein 14-jähriges Mädchen streift durch den Wald. Sie feuert eine Schrotflinte ab, kann mit Kettensägen und Messern umgehen und sie tötet Tiere. Turtle heißt diese eigenwillige, unangepasste Figur, die mit ihrem Vater Martin in einem abgelegenen Haus mitten in der Natur Nordkaliforniens lebt. Martin hasst die Konsum- und Leistungsgesellschaft und glaubt, dass die Welt sowieso bald untergehen wird, also bringt er seiner Tochter bei, wie man allein überlebt. Gabrielle Tallent erzählt in wuchtigen Worten von einer verhängnisvollen Vater-Tochter-Beziehung, von Hass und Zuneigung, Abhängigkeit und Freiheitsdrang. Für mich ein atemberaubender Roman über die Nähe zur Natur, über die Grenzen von Erziehung und über den Zusammenhang von Liebe und Gewalt. Das ist wirklich so, dass was Bedrohliches, Essentielles durch jede Seite schimmert und ich bin Turtle, diesem Mädchen fasziniert durch Regen, Matsch, Dunkelheit und die tiefsten Wälder gefolgt. Ein Buch wie aus Holz geschnitzt über zwei Außenseiter, die sich vom alltäglichen Kapitalismus abwenden.
Mein Ein und Alles klingt ja erstmal relativ romantisch.
Erstmal schon, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, es ist eben nicht nur Liebe im Spiel zwischen Vater und Tochter. Es ist Gewalt, es ist Hass da und das ist was, was eigentlich nicht zusammenpasst, was aber ein Teil der Faszination dieses Buches ausmacht, dass man fast schon erschrickt beim Lesen, aber auch wissen will, wie geht's denn weiter mit den beiden, weil eben nicht nur die reine Liebe da ist.
Also eher kein Gute-Laune-Happy-End-Roman für Balkonien.
Nein, wobei er durchaus, Spaß machen ist übertrieben, aber unglaublich gut unterhalten kann und einen fesseln kann. Ich konnte es wirklich über Stunden nicht weglegen. Also das, und ich bin heilfroh, dass ich ihn wirklich erwischt habe, diesen Titel. Du kennst ja das Sub-Phänomen, oder?
Wir sollten es vielleicht erklären. Sub heißt Stapel ungelesener Bücher. Das ist sowas wie ein Fachbegriff. Wer viel liest, wer viele Bücher kauft, erkennt es, dass man, manche haben Stapel, manche haben Regale, manche haben ganz Zimmer voller Bücher, die man in einem Effekt in der Buchhandlung kauft und die Stapel wachsen und die Vorwürfe gleich mit.
Genau, so wie wir eigentlich nur zwischen diesen Stapeln leben und manchmal hat man dann die Chance oder den Impuls, eines dieser Bücher rauszugreifen und das ging mir mit Gabrielle Tallent so, dass ich mir dachte, so, jetzt liegt schon fast ein Jahr, jetzt muss ich es einfach mir vornehmen.
Normalerweise würde jetzt an dieser Stelle der Podcast enden und wir uns verabschieden. Aber wir haben Glück. Günther hatte nämlich neulich eine literarisch besondere Zugbegegnung, von der er uns noch erzählen möchte.
Das war wirklich sehr, sehr besonders. Ich bin Zug gefahren mit dem 84-jährigen Schweizer Soziologen und Bestsellerautor Jean Ziegler. Und wieso fahre ich Zug mit dem? Das war so, ich habe eine Lesung von ihm moderiert in der Oberpfalz. Ziegler kam aus Zürich in München an und wir fuhren einfach 3 Stunden dahin Zug. Und es war sehr entspannt und sehr spannend natürlich auch für diejenigen, die den Soziologen nicht kennen. Er ist einer der weltweit bekanntesten Kapitalismuskritiker, war auch 8 Jahre lang UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Sein neues Buch heißt Was ist so schlimm am Kapitalismus? Und darin spricht er mit einem seiner 5 Enkelkinder über drängende aktuelle weltpolitische Fragen. Im Zug habe ich ihm auch Fragen gestellt, unter anderem die, welche Frage er von seinen Enkelkindern am häufigsten hört.
Die Enkelkinder sind ja unglaublich informiert wegen der Social Medien und am Fernsehen und so weiter, viel mehr als vorgehende Generationen. Und was sie immer und total schockiert sind, hungernde Kinder, sterbende Kinder. Und die identifizieren sich ja sofort, die Kinder. Die haben ja keine Verfremdung zur Information. Die und sagen, ja, warum? Das sind ja Kinder wie ich. Warum sterben die? Und ich habe zu viel zu essen. Woher kommt das? Und dann muss man da genau antworten. Ich finde, die Kinder stellen als Kinder und Jugendliche stellen ja immer die richtigen Fragen, weil sie aus dem Erlebten herauskommen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Jugendlichen heute generell politischer sind?
Es kommt davon, was man politisch nennt. Wenn politisch im weitesten Sinn genannt Gesamtinteresse, dann sind sie sicher sehr politisch. Vorbei ist die institutionelle Politik, also zum Beispiel Jugendbewegung der Parteien. Aber wenn es um Identitäten geht, wenn es um moralische Gründe, zum Beispiel der Rassismus, den vertragen sie überhaupt gar nicht. Ich habe das erlebt, wenn in einem Tram in Genf zum Beispiel, im öffentlichen Verkehr, ein schwarzer Flüchtling belästigt wird von irgendeinem Idioten, dann sind sofort 4, 5 jugendliche Männer, Mädchen und Jugendliche da und gehen auf den los und sagen, das kommt ihnen in den Sinn. Warum belästigten sie diesen Menschen und so weiter?
Und wie stehen Sie zu den Fridays for Future Demonstrationen von Kindern und Jugendlichen?
Das ist eine unglaubliche Hoffnung. Und jeden Tag kann das von neuem beginnen. Der Karl Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und der Che Guevara hat gesagt, auch die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und diese Risse scheinen jetzt in der Mauer der Kapitalismus zu bekommen. Und mein Buch will eine Waffe sein für diese jungen Menschen, die dieses System nicht mehr ertragen und seine Folgen nicht mehr erdulden wollen.
Ein Ausschnitt aus meiner Zugfahrt mit Jean Ziegler. Der 85-jährige Soziologe und Bestsellerautor sprach über sein aktuelles Sachbuch »Was ist so schlimm am Kapitalismus?«
Leider war es das für heute auch schon wieder mit Long Story Short. 4 Bücher, eigentlich ja 5, ein Interview, einen Carla und ein Günther.
Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Klappentext und fragen Sie Ihre Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
Wir hören uns mit der nächsten Folge schon in 2 Wochen wieder.
Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ihr könnt diesen Podcast natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren auf AudioNow, iTunes, Spotify oder in jeder anderen Podcatcher-App.
Feedback ist natürlich auch erwünscht. Unsere Adresse podcast@randomhouse.de oder auf unseren sozialen Kanälen.
Bis bald, happy reading.
Tschüss. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.